Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite ist wieder Rechtsanwalt Steffen Pasler von den ETL Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, Steffen, diese Woche haben wir wieder vieles Aktuelles und ein paar Urteile zusammengestellt. Ich würde mal wieder anfangen.
Na klar,
Nochmal.
leg los.
Mache ich gerne. Und zwar zu den Arbeitnehmertrinkgeldern. Dazu hatten wir vor 2 Wochen schon mal berichtet, dass sie nach § 146a AO nach den neuen AEAO nicht mehr aufgezeichnet werden sollen, müssen. Fragezeichen, was stellt sich hier die Finanzverwaltung eigentlich wirklich vor? Wir sind gerade dran an den entsprechenden Informationsquellen, um herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich der Plan der Finanzverwaltung dahinter. Sobald wir hier was Neues haben, würden wir uns auch auf diesem Kanal nochmal melden und Ihnen berichten, was sich denn die Finanzverwaltung vorgestellt hat. Darüber hinaus, das BMF hat am 24. März nochmal ein Schreiben zur Sanierungsklausel des 8c Absatz 1a KStG herausgebracht. 8c KStG, Sie wissen es, da geht es um die Verlustuntergänge bei Körperschaften. Wenn ich mehr als 50% meiner Anteile in irgendeiner Art und Weise übertrage an eine Person oder Personengruppe innerhalb von 5 Jahren etc. etc., dann gehen eigentlich meine Verluste unter. Das kann ich aber verhindern, wenn ich in der Sanierung stecke und dann eben die entsprechende Sanierungsklausel nach 8c Absatz 1 KStG ziehe. Die entsprechende Ansicht der Finanzverwaltung dazu findet sich dann jetzt aktuell in diesem Schreiben. Eine Beobachtung, die wir gemacht haben, kommt aus dem Bereich der Finanzgerichte. Wenn man Finanzgerichtsverfahren führt, dann kriegt man ja gerade so am Anfang von den Finanzgerichten immer ein Schreiben. Da geht es vielleicht um die Gebühren oder dass man noch irgendwelche Klageanträge, Klagebegehren oder dergleichen noch mal bitte ausführen möge. Jetzt sehen wir vor allem gerade so vom Finanzgericht München, also mehr aus dem Süden, die Aufforderung, kannst du mal einwilligen, dass wir als Finanzgericht Zugriff auf die Steuerakten beim Finanzamt bekommen? Hintergrund sei, nach Aussage der Finanzgerichte, man wolle den Gegenstandswert selber nochmal berechnen und dazu müsse man eben dann auf die Steuerakten Zugriff haben. Meine Empfehlung ist erstmal, dem nicht zuzustimmen, da nicht einzuwilligen. Wir wissen nicht, was dann die Finanzgerichte so alles sehen und was die dann aus den entsprechenden Informationen machen, wenn die da Zugriff auf die Steuerakten haben. Also von daher, das scheint uns jetzt nicht so eine empfehlenswerte Strategie zu sein. So, und als letztes von meiner Seite, Finanzministerium Thüringen vom 24.03. Nach Elster kommt jetzt Rabe. Was meine ich? Wir haben ja schon seit einigen Jahren das Thema, dass wir Belege nicht mehr einreichen müssen, sondern Belege vorhalten sollen. Und dann fragt das Finanzamt immer an, wenn die entsprechenden Belege von uns haben wollen. Da gibt es ja dann so typische Sachen, man möchte irgendwelche Spendenbescheinigungen oder Handwerkerrechnungen haben. Da wird also immer wieder nachgefragt, das verzögert alles den Prozess. Jetzt hat das Finanzministerium Thüringen vorgestellt, wenn ich über mein Elster dann die Steuererklärung mache, dass ich meine Belege, gerade für eben diese Sachverhalte, wo immer wieder nach Belegen gefragt werden, die entsprechend dann hochladen kann, hinterlegen kann bei den Buchungen. Das nennt sich also jetzt Referenzierung auf Belege, kurz Rabe, soll dann eben den ganzen Steuererklärungsprozess für beide Seiten erleichtern. So, und dann kommen wir mal zu dir, Steffen, und du hast mal ganz genau zugehört, was so in den Koalitionsverhandlungen arbeitsrechtlich passiert, nicht wahr?
Genau, das habe ich. Auch wenn die Koalitionäre ja vereinbart haben, Stillschweigen zu wahren, sickert doch das eine oder andere durch. Ein zentrales Thema beispielsweise ist der Mindestlohn. Wir alle wissen, die Mindestlohnkommission soll möglichst ohne politischen Einfluss die Höhe des Mindestlohns festlegen. Das wird ja dem Anschein nach doch etwas aufgeweicht. Mit dem Hinweis auf die Mindestlohnrichtlinie der EU. Das ist eine Richtlinie, die schon bis zum 19. Oktober 2024 hätte umgesetzt werden sollen. Und dort steht in Artikel 5 Absatz 4, dass die Mitgliedstaaten 60% des Bruttomedianlohnes als Mindestlohn festlegen können. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftsinstitut WSI hat das mal berechnet und kommt für das Jahr 2025 auf einen Medianlohn von 14,61 € und fürs nächste Jahr auf einen Lohn von 15,12 €, und da tauchen halt die 15 € schon auf. Das nächste Thema ist das Arbeitszeitgesetz. Hier gibt es ja eher aus dem Bereich der CDU die Forderung von der täglichen Höchstarbeitszeit von 8 Stunden weg zu einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit. Auch hier gibt es ein Berufen auf eine Richtlinie der EU, die Arbeitszeitrichtlinie. Dort findet sich tatsächlich in Artikel 6 unter Klein b die Regelung, dass die durchschnittliche Arbeitszeit pro 7-Tages-Zeitraum 48 Stunden einschließlich der Überstunden nicht überschreiten soll. Also Mindestlohn gegen Wochenhöchstarbeitszeit. Wir werden sehen, ob der Deal so kommt. Ja, dann wird ein altes Projekt der Ampel umgesetzt, das Tariftreuegesetz auf Bundesebene, also das, was die Länder ohnehin schon haben, also im Wesentlichen gesagt, dass Anbieter von Dienstleistungen bevorteilt werden sollen, die Tariflöhne zahlen. Auch da werden wir gucken, was davon am Ende der Koalition übrig bleibt. Dann schließlich gibt es noch ein Steuergeschenk, was Rentnern gemacht werden soll. Die sollen also zukünftig während des Rentenbezuges weiterarbeiten können, und zwar bis zu 2.000 € im Monat steuerfrei. Ja, so viel von mir, Dietrich. Jetzt zu den
Ja,
Urteilen.
vielen Dank. Also schön, dass du das Ohr da auch immer am Puls der Zeit hast. Das ist ja schon
Na klar.
interessant, so ein bisschen zu wissen, wo geht es denn hin? Ob es denn so kommt, keine Ahnung, aber dann wissen wir wenigstens, wo vielleicht mal es in welche Richtung gehen könnte. Danke. Ja, kommen wir zu den Urteilen der Woche. Und da kommen wir zum Bundesverfassungsgericht. Beschluss vom 26.03.2025, Akten 2, Zeichen 2, BVR 1505 aus 20. Da ging es um eine Verfassungsbeschwerde von ein paar FDP-Politikern gegen den Solidaritätszuschlag aus dem Jahre 2020. Und das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen. Also tatsächlich haben die sich auch inhaltlich mit dem ganzen Thema ja doch relativ ausführlich beschäftigt, und deren Hauptargument ist, der Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe. Dafür braucht es zwar auch eine Begründung, aber so an die Hürden für diese Begründung, die sind nicht so hoch aufzustellen. Da muss man jetzt also nicht so ganz genau hingucken. Und das, was der Plan des Solidaritätszuschlags war, die 5 neuen Bundesländer zu unterstützen, das sei irgendwie ja noch nicht abgeschlossen, das sei also noch ongoing, und von daher gibt es eine Begründung für diesen Solidaritätszuschlag. Er hat also weiterhin eine Berechtigung. Vor allem eben, weil hier das Jahr 2020 in Frage stand, gab es da keine Zweifel aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts, und ob dann noch in den nächsten Jahren auch weiterhin ein verfassungsgemäßer Grund für den Soli vorliegt, musste nicht entschieden werden, müsste dann aber in Zukunft geguckt werden. Kommen wir zu einem Urteil des FG Nürnberg vom 22. Januar 2025, Aktenzeichen 3K 760 aus 22. Hier gibt es im Augenblick noch nicht die ausformulierten Urteilsgründe, sondern erstmal nur so Stimmen aus der Literatur. Und die haben das Folgende berichtet. In dem Urteil ging es um Kryptowerte und ob die denn zu besteuern sind und wie die zu besteuern sind. Eine Kernaussage des FG Nürnbergs ist, dass Kryptowerte schon etwas sind, was man so auch nutzen könne. Man müsste, also in dem Fall das Gericht, dann auch gar nicht so sehr danach unterscheiden, was habe ich denn hier so aus dem Kryptobereich? Ist es eine Kryptowährung oder ein Kryptobild oder irgendwas? Also es reicht, Kryptowert zu sagen. Warum reicht es? Weil alles, was nach der Verkehrsanschauung der in diesen Geschäften beteiligten Kreise, wenn die da eine vermögensmäßige Relevanz in diesem Kryptowert sehen und dann eben auch dafür Geld bezahlen würden und es auch einen Marktpreis irgendwo dafür gibt, dann ist das ein Wert, dann ist das ein Wirtschaftsgut, und dann ist es auch ein Wirtschaftsgut nach Paragraph 23 Absatz 1, Satz 1 Nummer 2 ESTG, der dann zu besteuern ist, wenn ich die Jahresfrist nicht einhalte. Also das als mal als erstes aus dem FG Nürnberg-Bereich. Also alles sind Kryptowerte und alles sind dann Wirtschaftsgüter und es gilt dann die Einjahresfrist. Daneben hatte das Finanzgericht Nürnberg danach zu unterscheiden, was für eine Bewertungsmethode können wir denn hier anwenden. Vorrangig würde die Finanzverwaltung gerne die FIFO-Methode anwenden, also First in, First out. Hier war es aber für den Kläger besser, die Last in, First out, also die LIFO-Methode anzuwenden. Und das hat das FG Nürnberg auch durchgewunken. Da gab es also für die kein Problem. Ich muss nicht FIFO anwenden. Ich kann also jedenfalls aus Sicht des FG Nürnberg LIFO anwenden. Eine Sache, auch noch so ein Gerücht aus der Koalitionsverhandlungsküche. Es könnte sein, dass Kryptowerte nicht mehr unter den Paragraphen 23 fallen sollen. Das scheint so eine Vorstellung der SPD zu sein, dass ich dann also auch keine Jahresfrist mehr habe. Das sollen dann ganz normale Kapitaleinkünfte sein, sodass es dann da auch keine Jahresfrist mehr gibt. Das ist gerade so das Gerücht im Bereich der Kryptowerte. Ein Punkt zu Kryptowerten wollte ich Ihnen dann auch nochmal mitgeben, weil das immer wieder eine Frage ist: Wie berechne ich denn eigentlich diese Einjahresfrist nach dem Paragraphen 23? Und Steffen, dir muss ich da nichts erzählen. Das richtet sich dann tatsächlich nach dem BGB und wir beide sind ja auch Juristen, wir kennen das so halbwegs. Also wenn wir uns mal vorstellen, heute wäre der 31. März und heute kaufe ich solch einen Kryptowert, dann gilt nach dem BGB der Anfang des nächsten Tages, also der 1. April, dann als Startdatum für die Berechnung der Jahresfrist. Und dann würde mit Ablauf des 31.03.2026, dann also im nächsten Jahr, die Einjahresfrist dann ablaufen. Und dann wäre grundsätzlich diese Jahresfrist abgelaufen. Und danach könnte ich dann meine Kryptowerte kaufen, verkaufen beziehungsweise tauschen oder dergleichen. Also da muss man dann aber auch immer aufpassen, dass man die Frist richtig berechnet und da keine Fehler macht.
Genau.
Eine rechtliche Sache habe ich noch mitgebracht. Amtsgericht München, Urteil vom 26. September 2024, Aktenzeichen 275 C 13938 aus 23. Da ging es um Handwerkerleistung. Schausteller hatten so einen Wohnwagen und da sollte etwas repariert werden. Ich meine, es war die Heizung. Das hat der Handwerker auch alles ganz hervorragend gemacht und dann entsprechende Rechnungen darüber ausgestellt. Der Handwerker hatte aber daneben auch noch was anderes repariert. Ich meine, es war dann irgendwas mit Wasserrohren und dergleichen und hat dafür auch noch mal eine Rechnung gestellt. Und da haben die Schausteller dann gesagt, ja, aber das war doch gar nicht verabredet. Du kannst doch nicht einfach irgendwas weiteres machen und mir dann eine Rechnung dafür stellen. Und das hat das Amtsgericht München genauso gesehen. Also dann auch mit dem, ja, praktisch Kernaussage da, dass wenn ich als Handwerker etwas leiste, dass ich keinen Anspruch auf Zahlung habe, wenn ich das nicht irgendwie nachweisen kann, dass das mit meinem Auftraggeber auch besprochen worden ist. Na, also da muss man auch aufpassen. Das konnte hier der Handwerker nicht nachweisen, dass er eine entsprechende Abrede mit dem Schausteller hatte. Und damit blieb er dann auf dieser Rechnung sitzen, die wurde nicht bezahlt. Aber natürlich ist erstmal nur Amtsgericht München, also allererste Instanz. Das kann natürlich auch noch weitergehen und dann vielleicht zu einer anderen Auffassung bei der nächsten Instanz kommen.
Kann man sich möglicherweise über die aufgedrängte Bereicherung dann unterhalten.
Ja, siehst du, als Jurist hat man dann gleich wieder Ideen,
Genau.
wie man da noch irgendwie Wege finden kann. Ja, und dann noch ein letztes Urteil von mir diese Woche vom BFH, Urteil vom 4. Februar 2025, Aktenzeichen Römisch 8 R4 aus 22. Da ging es um eine Freiberufler-Personengesellschaft. Um es konkret zu sagen, Zahnärzte hatten sich zusammengetan und eine Zahnarztpraxis gegründet. Einer der Zahnärzte hat aber nicht wirklich am Stuhl gearbeitet. Der hat den ganzen Verwaltungskram rechts und links gemacht. Der hat mit dem Steuerberater gesprochen, mit den Rechtsanwälten und mit dem Finanzamt und mit den Kammern und mit der kassenärztlichen, zahnärztlichen Vereinigung und. Also, ne, der war mit dem ganzen Verwaltungskram beschäftigt und hat ganz wenig sich dann doch mit Patienten beschäftigt. Aber er hat sich mit Patienten beschäftigt. Der Vorinstanz im FG Rheinland-Pfalz hat das nicht gereicht. Die meinten, das war zu wenig und damit war er nicht leitend und eigenverantwortlich. Damit hat er keine Einkünfte aus selbstständiger Arbeit nach Paragraph 18 Einkommensteuergesetz selbst erzielt und damit war die ganze Praxis dann am Ende nicht mehr eine Freiberuflergemeinschaft aus steuerlicher Sicht, sondern die haben dann gewerbliche Einkünfte erzielt. Der BFH hat das anders gesehen. Dem hat es gereicht, dass der Zahnarzt wenigstens ein bisschen mit Patienten gearbeitet hat. Und das andere, dein Verwaltungskram, der muss halt auch gemacht werden. Und das war für den BFH okay, dass das eben dann auch von einem der Zahnärzte gemacht worden ist. So dass hier bejaht worden ist, dass die Einkünfte aus Paragraph 18 weiter bestanden haben. Aber Achtung, wenn dieser Zahnarzt tatsächlich gar nichts am Patienten gemacht hätte, das wäre ein No-Go gewesen. Also da wären wir dann tatsächlich wieder aus dem Paragraph 18, aus den freiberuflichen Einkünften rausgefallen. Da muss man also sehr genau darauf achten, dass jeder der Freiberufler wenigstens ein Minimum an, ja, seinen freiberuflichen Tätigkeiten noch erfüllt. So, und jetzt wieder rüber zu dir, Steffen.
Genau, ich habe noch ein Urteil mitgebracht vom Landesarbeitsgericht Köln vom 28. Januar 2025, Aktenzeichen 7 SLA 378 aus 24. Das LAG hat sich noch einmal, wie so oft, mit der Qualität einer Lohnabrechnung beschäftigt. Dazu muss man wissen, dass vor vielen Jahren die Rechtsprechung in einer solchen Lohnabrechnung ein Anerkenntnis gesehen hat. Hat dann aber irgendwann auch schon vor vielen Jahren die Rechtsprechung geändert. Und das hat hier das LAG auch noch einmal bestätigt. Eine Lohnabrechnung, so das LAG, ist eine reine Wissenserklärung und hat keine rechtsgestaltende Wirkung. Das heißt, Arbeitnehmer, aber auch Arbeitgeber können jetzt aus dieser Mitteilung nicht ableiten, dass das irgendeine Bestätigung oder gar ein Anerkenntnis in deklaratorischem oder konstitutiven Sinne wäre. Auch bei einem Irrtum kann grundsätzlich keine Seite der anderen, die andere am Inhalt dieser Mitteilung festhalten. Also noch einmal und vielleicht zum wiederholten Male die Klarstellung, dass eine Lohnabrechnung eben kein Anerkenntnis darstellt. Ja, das war es auch schon von mir, Michael.
Ja, und dann von uns beiden für diese Woche. Dann vielen Dank,
Okay.
Steffen. Hat wieder Spaß gemacht.
Na gerne.
Und dann bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.